Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. Jetzt geht's richtig los. Jetzt ist los.
Du hast ja gesagt, ich soll nichts mehr erzählen.
Oh, ja, als wenn du sonst das machen würdest, was ich sage.
Nee, dafür bin ich nicht auf die Welt gekommen.
Nee, so richtig so.
Ach, ja, genau, wir fangen zum dritten Mal an. Irgendwie klappt das hier alles nicht so richtig.
Doch, das jetzt. Mach mal hier.
Ich habe nur eine einzige Sache. Ich wollte mich bei 9F Hamburg bedanken. Der Dennis Neumann ist am Donnerstag extra aus seinem Urlaub kurz gekommen, um den 903 an seinen alten Tester zu hängen, der seit Monaten in der Mache ist und nicht fertig wird. Und hat uns sehr geholfen, Dennis. Wir haben mit dem alten Tester da noch einen Fehler gefunden. Und ja.
Du bist jetzt also guter Dinge, dass die Fehler auch dann dir
beseitigt sind. Jetzt bin ich wirklich guter Dinge, dass wir es jetzt im Griff haben, endlich nach, keine Ahnung, 2,5 Monaten oder so. Es ist grauenvoll.
Okay.
Immer wieder neue Fehlercodes, immer wieder, also sowas haben wir nie erlebt.
Okay, na gut.
Aber ist, wie es ist, das,
ja. Ja gut, die Probleme hast du natürlich bei deinem Twingo nicht so, ne?
Nee, da gibt es keine Fehlercodes.
Gibt es da überhaupt eine Diagnoseschnittstelle?
Nee, gibt es nicht. LRR5-Motor auf Deutsch gesagt, so mehr oder weniger in moderner Karosse, One-Box-Design, fährt sich total geil. Super, kam aus Portugal, haben ja ein paar gefragt, ob der wirklich in dem Zustand wäre, wie ich das gedacht habe, ist er. Ist wirklich von unten auch, dass jede Buchse, jede Schraube, jedes Lager neu. So. Und nur gute Teile, Bildsteindämpfer, Kontinentalreifen, also da wurde überhaupt nicht gespart. Ich bin ja so ein Reifenfetischist, weißt du? Ja? Und habe gedacht, oh, wahrscheinlich kommt jetzt mit Linglong-Reifen, kannst direkt neue Reifen bestellen. Nee, kommt mit Continental Eco-Contact.
Also, freue ich mich.
Ja. Wirklich cool, das Auto ist mit ganz viel Hingabe und Liebe restauriert und ich frage mich die ganze Zeit, wo es die ganzen Teile gibt. Und ich, jetzt, pass auf, das ist ja so eine, auf den Bildern hatte er am Anfang ja nur eine Ablagenschale anstatt ein Radio drin.
Das dann, ist auch eine geile Geschichte.
Ja, und dann hat mir der Besitzer gesagt, ja, kein Problem, er hätte noch ein fabrikneues, original verpacktes Radio, ich habe so einen Karton davon bekommen, das würde er mir reinbauen. Und da habe ich gedacht, ach komm, dann ist die Ablagenschale ja dann dabei. Nee, ist sie eben nicht. Dann habe ich ihn angeschrieben, wo ist denn die Ablagenschale? Die hätte er behalten. Ich so, wie, ob ich die nicht haben kann? Nein, die verkauft er nicht. Und dann kommt raus, natürlich verkauft er die nicht, weil es sie gar nicht gibt.
So, und same bei mir, genau die gleiche Geschichte. Auch mein Auto hat auf den Bildern auch diese Ablage gehabt. Und ich habe dann auch den Besitzer nach dem Radio gefragt. Da sagt er, ist kein Problem, kriegst das Radio dazu. Wunderbar, so. Ja. Und dann sagt der Jens, ja, dann frag ihn mal, ob ich seine Ablageschale haben kann oder du gibst mir die. Und dann habe ich ihn gefragt und sagt er, nee, die Ablageschale nimmt er raus, er lässt das Radio drin.
Ja.
Und ich denke so, eine Ablageschale, verdammt nochmal, was ist denn da los?
Nee, ey, ist das ist eine
graue Ablageschale.
Nee, ja, du kannst ja eigentlich diese Radioschacht, so ein DIN-Plastikteil, für 9 Euro bei Amazon bestellen. Das ist es ja nicht.
Nee.
Es ist ein eigenes Renault-Bauteil, es hat auch eine andere Form, mit so einem runden Rand, was dann aufliegt in diesem. Und ist auch nicht so tief wie ein Radioschacht.
Ja.
Und hat auch eine extra Twingo hier Ersatzteilnummer. Ich habe eine gefunden in Litauen, in einem Online-Shop für viel Geld.
Ja,
allein das Versenden kostet.
Die bauen die extra für dich aus.
Haben sie schon, ja. War ja schon fotografiert. So, was soll das? Schneidest du raus, ne?
Nein, warum das denn?
Ja, warum, was soll das denn schon wieder?
Ja. Das schneidest du raus, ne?
Ey, du bist mit. Ein Körper 1,60 groß, nur Vorurteile. Unglaublich, ey. Ich fasse es nicht. Das sind ganz nette Menschen in Litauen, die mir das verkaufen.
Absolut.
50
absolut.
Euro kostet der scheiß Versand jetzt von dieser Box. Aber
nicht
ich hab
dein
sie.
Ernst.
Ja doch, aber ich habe sie. Jetzt kommt sie. Okay. Ich habe sie.
Na? Ja, cool.
Ja. Ja, und dann kommt das Radio da raus und die Ablagebox da wieder rein. Finde ich mich besser. Weil, ganz lustig, das ist ja ein ganz früher Twingo. Und dann für den südeuropäischen Markt, der hat keine scheinbare Höhenverstellung. Der hat auch keinen rechten Außenspiegel zum Einstellen.
Richtig.
Sondern musst du ums Auto laufen, weil kommst du gar nicht dran, ne? Der ist ja so weit vorne, nee, in diesem One-Box.
Wem sagst du das?
Musst du ausstellen.
Ich komme nicht mal ins Handschuhfach.
Das ist richtig. Du musst ums Auto laufen, um den Spiegel einzustellen. Ne?
Ja.
Naja, ich freue mich sehr. Der Twingo ist top. Das hat alles super geklappt. Und was auch top ist, sind unsere Gäste jetzt. Ne?
So sieht's aus. Wir sind nämlich nicht alleine hier, sondern wir sind zu sechst, um genau zu sein, wenn man den Hund mitzählt, der jetzt in diesem Moment bei Jens auf dem Schoß landet.
Ja.
Wir sind nicht alleine und das hat einen Grund. Wir wollen heute ein bisschen über die Fortführung vom Future Classics Podcast reden. Und da haben wir uns ein paar Gäste eingeladen, die in Zukunft daran mitwirken, dass dieses Thema Future Classics weitergeht. Kompetenz aus dem Hause Oldtimer Markt. Kann man das so sagen?
Die Oldtimer Markt.
Ja, aber oh, es nicken alle. Okay, ist gar nicht so einfach, das so anzumoderieren. Ich meine, wir haben das ja nicht
besprochen. Nee, ganz ehrlich, du sitzt hier an dem Tisch, sieht so viel Kompetenz. Können wir einpacken.
Ja.
Aber uns geht es um Schönheit, Frank, scheiß drauf.
Ja. Und um Vorurteile.
Ja. Das ist ja dein Part.
Danke.
Und um Frauenleichen, und das ist ein anderes Thema.
Ja, das... Ja. Jetzt haben wir alles. Jetzt rattern die Köpfe von unseren Hörern da draußen. Vielleicht stellt ihr euch doch einmal vor und erzählt uns mal zum einen, wer ihr seid. Also nicht nur uns, sondern vor allem den Hörern. Und... ihr dürft dann auch gerne sagen, was so eure Vorgeschichte ist und warum es sinnvoll ist, dass ihr bei Future Classics Podcast mit von der Partie seid und gestalterischen Teil macht. Genau.
Wie ist das denn passiert?
Wie ist das denn passiert?
Also der Podcast hat ja geendet, weil der ursprünglich, also war ja Springer, ne? Beziehungsweise dann Wakeword, die haben halt gesagt, nee, Vertrag läuft aus, wollen sich verlängern. So, warum auch immer. Und dann saßen wir da plötzlich und haben wir erst mit Carsten überlegt, ob wir das irgendwie weiterführen. Die Konstellation, das hat irgendwie alles nicht so, also die Konstellation im Podcast hat gepasst, aber mit dem Weiterführen und den geschäftlichen Geschichten, das war ja irgendwie, keine Ahnung, hat nicht gepasst, ne? Haben wir nicht hingekriegt. Und dann gab es ein Telefonat mit Lukas. Weil in der Oldtimer Markt war ja ein ganz toller Artikel über Future Classic und auch mit Autos haben wir echt, war ja großartig produziert und der war ja gerade 2 Monate vorher in dem Heft und dann Podcast zu Ende und dann habe ich so lapidar zu Lukas gesagt, ja, dann lass uns das doch weitermachen und aus diesem Satz ist dann halt was geworden.
Ja, und man muss dazu sagen, ihr Hörer seid natürlich die Treiber dafür, weil ganz, ganz, ganz viele Menschen haben uns geschrieben, warum das nicht weitergeht und dass sie sich das wünschen, dass es doch noch so viele Autos gibt, über die man sprechen kann. Und wir wollen euch weiterhin auffordern. Tut uns einen Gefallen, schreibt uns weiterhin und schreibt entweder an die E-Mail-Adresse beziehungsweise auch an die bei Instagram oder auch Jens. Und schlagt vor, welche Autos ihr auch empfehlen würdet. Wir werden da auch demnächst dann nochmal neue Kontaktdaten nennen, weil wir eben auch das Thema Future Classics auf den verschiedenen Medien weiterführen werden und wollen. Aber viele Impulse kamen von euch, unter anderem, ich kann mich noch erinnern, war ja auch an der letzten Folge Seat Leon. Da wäre ich allein auch nicht so richtig drauf gekommen und wenn man sich damit beschäftigt, ja, dann ist es schon ein Auto, über das man reden kann. Nee. Und da gibt es noch ganz viele andere. Jens sagt nein. Ja, wir werden sehen. Also von daher.
Es ist ja also für Frank und mich ist Future Classic ja, weiß ich, ist eine Herzenssache, macht ja Spaß.
Ja, genau.
Und deshalb machen wir es halt weiter. Punkt aus Ende. Und genau. Mit wem machen wir es weiter? Wer seid ihr? Stell dich mal vor.
Jo. Ja, hallo. Ich bin Dirk Kramakas, Chefredakteur der Oldtimer Markt. Freue mich hier zu sein. Sehr interessant. Und bin seit 2 Jahren ungefähr Chefredakteur, war davor einige Jahre Stellvertreter, bin seit 98 bei der Markt, also ein Großteil meines Berufslebens, war davor bei einer Motorradzeitschrift, habe mein erstes Fahrzeug mit großem Führerschein war ein Motorrad von 1953, also ich habe eigentlich nie moderne Autos gehabt, ich habe noch nie einen Neuwagen gekauft und passt da glaube ich ganz gut hier hin.
Ja, mal gucken, ob der Einfluss es schafft, dich in die 90er oder in die 2000er zu heben mit Autos.
Also mein eigenes Auto ist Baujahr 81, mein einziges, aber meine Frau fährt tatsächlich ein 2002er BMW Youngtimer, ein 325 Ti, kompakt, optisch leider echt nicht schön, aber ein traumhafter Motor und ja.
Aber was ist denn das Auto von 1981?
Ein Toyota Land Cruiser HJ45, so eine Art Buschtaxi.
Oh, wow, okay. Ja. Mhm. Okay, ja, das ist natürlich, ja, das ist sehr analog, würde ich mal sagen.
Das kannst du nur mit dem Gedore-Knarrenkasten auslesen.
Ja.
Ich habe noch keine Schnittstelle gefunden.
Ja, ist auch Servolenkung und sowas Fehlanzeige, ne?
Doch, Servo hätte er ein bisschen umgebaut vom Vorbesitzer. Er hat auch nicht den originalen Vierzylinder-Motor, sondern er hat einen reinen Sechszylinder 4 Liter Turbodiesel Direkteinspritzer vom HJ61. Das war so der erste Land Cruiser, der so ein bisschen nach SUV aussah, aber eigentlich unter SUV-Blech immer noch ein harter Knochen. Und auch dessen Fünkerngetriebe und auch die schnellen Achsen. Also der kannst tatsächlich theoretisch, glaube ich, mit dem 160 fahren, aber ich habe es noch nie ausprobiert und ich möchte es auch nicht wissen.
Ja, cool. Ja, witzig. Witzig ist ja ein Restomod, würde ich mal sagen.
Ne? Wollte ich so sagen. Restomod, genau.
Ja.
Ist ja gar nicht so original, was soll das denn?
Ja, aber es ist halt praktisch. Das ist mein Reiseauto und wir fahren da schön durch ein...
Aber über den E46 Kompakt werden wir reden müssen.
Unbedingt.
Was würdest du sagen, was ist so dein Schwerpunkt? Also wo kennst du dich? Das ist blöd, ne, wenn man das jetzt sagt, so am besten aus, aber gibt es Marken und Autos, für die dein Herz besonders schlägt?
Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich, wie würden sie in München sagen, ich bin außen und innen blau-weiß, weiß-blau lackiert. Also BMW ist definitiv mein Schwerpunkt, sowohl bei Autos als auch bei Motorrädern. Ich habe, keine Ahnung, 6, 7 BMW-Motorräder. Ansonsten bin ich eigentlich relativ offen. Technik interessiert mich und in der Regel schätze ich es, wenn die Hinterachse angetrieben ist und nicht die Vorderachse, aber ja, so würde ich es mal umreißen.
Ja, cool. Ja, sehr gut. Das ist schon mal Nummer 1. Wer ist Nummer 2 bei euch? Also ja, Nummer 2 jetzt in der Vorstellung, Entschuldigung.
Mein Name ist Lukas Hambrecht. Ich bin auch seit 2 Jahren stellvertretender Chefredakteur von Otermarmarkt. Darf das mit dir zusammen machen, was uns zusammen großen Spaß macht. Bin vor 8 Jahren in den Verlag gekommen, in dem wir jetzt arbeiten, der die Otermarkt macht mit dem Konzept der American Classics, die ich damals konzipiert habe und auch als Chefredakteur dann einige Jahre gemacht habe. Meine ersten journalistischen Schritte habe ich hier in Hamburg gemacht, bei einem großen Verlag, bei einer großen deutschen Autozeitschrift. Und ja.
Eine mit vielen Bildern, ne?
Eine mit vielen Bildern. Mhm. Und die Frage war ja, was uns so prädestiniert. Ich bin ja hier in der Runde der Jüngste. Ich bin 36 und die Autos, die wir in Future Classics besprechen werden und die ihr auch bisher besprochen habt, das sind so die Autos, die in den Autozeitschriften getestet wurden, als ich angefangen habe, Autozeitschriften zu lesen. Das heißt, es ist auch für mich jetzt so ein Wandeln zwischen den Welten, weil mein Herz schlägt für Autos mit Chromschussstange. Ich fahre im Alltag im Sommer ein VW Käfer, ein 64er Modelljahr Export und habe einen 69er Pontiac GTO. Das heißt, das sind so Schwerpunkte von mir, luftgekühlte VW Amis. Ich habe aber auch einen Hang zu Mercedes, weil da väterlicherseits in der Familie, mein Opa war 30 Jahre bei Daimler-Benz. Aber ich habe jetzt auch die letzten Jahre für mich natürlich so den Spaß und auch den Reiz darin entdeckt, dass es ja jetzt gerade in den 90ern und frühen 2000ern so ultra viele Nischenautos gab und interessante Autos gab. Da heute werden ja die Modellportfolios wieder kleiner, interessante Autos gab, die man teilweise auch vergessen hat, die man jetzt noch günstig kaufen kann und die auch ein super Einstieg in das Thema sind. Wir können es ja vielleicht mal sagen, mit was wir hier sind. Also wir haben gesagt, wir kommen ja nicht hier einfach mit leeren Händen an, sondern wir wollen ja auch irgendwie zeigen, dass wir
uns bleibt der hier
mit dem Thema befassen und haben mal gesagt, unser Verlag sitzt da in Mainz, wir wenden uns mal an den Hersteller in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, ob der uns vielleicht einen netten Future Classic raustun kann für unsere Reise hier nach Hamburg zum Aufnahmetermin. Und hatten uns diesen schönen Neuwagen gegeben, ein Meriva OPC 180 PS Minivan.
Unfassbar.
Das sind Autos, die gibt es heute nicht mehr. Und das alleine macht es schon wert, darüber zu reden.
Wessen Idee war das? Also wie hast du gefragt, wie kam die Antwort und konntest du dir sagen, ja, den oder kam die Idee, weil die Idee ist ja als du mir das gesagt hast, musste ich erstmal selber kramen, ob es nicht der einzige ist, den es gibt. Also
Ja, es ist also wahrscheinlich der einzige Neuwagen, den es gibt, also der einzige neue Meriva OPC, den es noch gab.
Gibt es da noch ein Marketingprogramm für, so mit 0% Finanzierung vielleicht? Oder so?
Also es ist, du hast ja gefragt, wie es war. Also wir haben uns ja hier zu dem Aufnahmetermin verabredet und haben mich irgendwie, ich habe die Idee entwickelt, fahren wir da vielleicht mit meinem Twingo hin. Also wir haben gesagt, Autos mit Chromstoßstange, GTO Käfer.
Ich habe Twingo.
Zwei Twingos. Also da in dem Game bin ich auch so ein bisschen drin. Mit einem 96er Benetton und einem 93er in Schilfgrün mit Klimaanlage. Und haben dann überlegt, fahren wir mit dem Twingo. Und dann habe ich zufälligerweise gerade mit dem Chef von Opel Classic gesprochen und gesagt, Mensch, habt ihr vielleicht was aus dem Bereich, aus der Zeit, mit dem wir in Hamburg fahren könnten? Vielleicht so ein Zafira OPC oder ein Meriva OPC? Und dann hieß es, naja, die haben wir, aber das sind Neuwagen. Die sind, die haben 40 Kilometer den ersten Zahnriemen. Und dann hat man jetzt aber gesagt, naja, Future Classics ist schon ein Ding und Ultima Markt auch. Und wenn ihr was zusammen macht, dann wollen wir euch nicht, dann wollen wir euch da keine Steine im Weg legen. Wir gucken mal, ob wir das Auto bis zum Aufnahmetermin langstreckentauglich hinkriegen. Und jetzt haben wir, ja, man hat uns gestern das Auto übergeben mit den Worten, wir sehen ihn zum letzten Mal als Neuwagen. Da hatte ich natürlich ein massiv schlechtes Gewissen. Und dann haben Dirk und ich den Kilometerstand mal verzehnfacht an einem Nachmittag. Machen wir auch nicht so oft.
Wir haben ihn aber sehr vorsichtig und sanft und zartfühlend, weil ich hasse es, Motoren zu quälen, genau, haben wir ihn eingefahren. Also wir haben ihn ohne viel Last am Anfang sich über 3,5 gedreht, manchmal dann ein bisschen bergab an die 4 ran. Also wir haben ihn hier nach Opel gesagt, wir haben ihn wirklich zart behandelt.
Und Jens hat auch dann gesagt, also wie ein neuer Meriva OPC. Damit dürft ihr auch in die Garage hineinfahren. Ja, und da habe ich gemerkt, ich habe alles richtig gemacht. Also das war jetzt nicht die...
Nee, weiß ich, mal ganz ernsthaft, wenn man sich das so anhört, muss man sagen, Opel, Chapeau.
Ja,
mega. Mega. Also finde ich mega. Ne?
Mega.
Also ich bin jetzt kein Opel-Fan, aber
ja,
der Ansatz, und dann du schon, der passt auch noch mal schnell. Weißt du, so einen neuen Opel Meriva so rauszurücken für diese Aktion.
1,65 voller Vorurteile.
Ja. Hammer, finde ich echt. Also, meine Güte.
Und du hast das Gespräch erwähnt. Ich weiß noch genau, was ich in dem Moment gemacht hatte. Ich hatte ausnahmsweise mal einen freien Vormittag und habe hier zu Hause im Garten gerade meine Schildkröte gefüttert, als du mich zurückriefst. Und ich glaube, es
gibt. Du hast im Garten deine Riesenschildkröte.
Genau, ne? Genau. Ja. Und ich weiß nicht mehr genau, warum wir eigentlich telefoniert hatten. Wahrscheinlich ging es irgendwie um New Old Stock Twingo Radkappen irgendwie. Aber irgendwann im Laufe des Telefonats sagst du, naja, hast ja mitgekriegt, auf Social Media Future Classics ist ja erstmal tot oder pausiert. Und ich sag, wieso das denn? Und ja, dann haut Jens so raus, wollen wir das nicht vielleicht so mal zusammen machen, Ultima Markt und wir? Und da habe ich gesagt, du weißt schon, was du da sagst. Ne? Und da haben wir so die letzten Wochen damit verbracht, die Modalitäten zu klären, wie wir das möglich machen, auch aufnahmetechnisch und wie wir zusammenkommen. Und ich glaube, dass das für euch, aber auch vor allem für uns eine Riesensache ist, weil wie du sagst, das Thema Oldtimer, Klassiker, was ist ein Klassiker, dreht sich immer weiter, das bleibt nicht stehen, das ist in einer ständigen Entwicklung und ich finde das total spannend, worüber wir in Zukunft hier so geredet wird.
Ja, weißt du was, nämlich Future Classic ist nicht nur, dass es lustig ist, diese Folgen aufzunehmen, dass sie auch zum Teil witzig sind, sich die anzuhören,
ja.
Es ist für viele tatsächlich ein Nachschlagewerk inzwischen. Also sie sagen, Future Classic, haben die ja drüber gesprochen, hier Peugeot, ich sage jetzt mal RCZ, ja, haben die da eine Folge, warte mal, da höre ich nochmal gerade rein, was ist denn mit dem Auto, hat das eine Schwachstelle oder haben die da irgendwas gesagt? Und du hast ja jetzt schon irgendwie 50, 60 Folgen, wo du nachgucken kannst praktisch, worum geht's. Erste Folge war natürlich Twingo, das wird für immer die erste Folge bleiben, finde ich auch super.
Es stimmt, dass es ein super Nachschlagewerk ist, allerdings nicht bei Amerikanern, weil die Folgen bestehen meistens zu 50% daraus, dass du sagst, wie blöd du sie findest. Ja. Aber vielleicht können wir das in Zukunft ja auch ein bisschen ändern,
genau,
und anders abmischen.
Ja, rausmischen, meinst du?
Genau.
Ja, das stimmt schon. Also vielleicht lass mich noch ein Wort sagen, bevor wir das Thema Opel und Meriva abschließen. Also zum einen glaube ich, ob man Opel-Fan ist oder nicht, Opel hat eine Wahnsinnshistorie mit wahnsinns geilen Autos.
Und Nähmaschinen.
Und da möchte ich gar nicht wissen, was, also ich hoffe, dass das Archiv auch an Fahrzeugen vom Museum sehr gut gefüllt ist, weil da gibt es so unfassbar viele Legenden, also Rallye-Fahrzeuge.
Wir sind doch auch in Opel gefahren bei der PS-Speicher-Rallye.
Genau, genau.
Und waren überrascht, wie geil das Auto ist.
Absolut, absolut, ja. Ob es jetzt ein Meriva OPC, ich glaube, so richtig erfolgreich war der natürlich nicht. Aber das ist total skurril, dass es ihn gab, weil das ist wirklich etwas, wo du Menschen, die eigentlich mit Autos zu tun haben, das sagst und sagst, okay, gesehen noch nie. Ne?
In meinem Kopf ist immer, die sitzen da also in so einer Geschäftsrunde, so Geschäftsführer und so sagen, du pass mal auf, jetzt bauen wir mal so einen Minivan, ja, diesen Meriva, den eigentlich diese Putzdienste immer kaufen und Pizzaservice, keine Ahnung, da machen wir mal mit Sportmotor, mit 180 PS und Spoiler und allem. Und dann sagen die, okay, wir machen das.
Aber aus so einer Sektlaune.
Ja, raus, wir machen weißt das. So. Das machen wir, hauen wir jetzt mal raus.
Ja. Das war ja damals so ein Baby von Volker Stritzek, also dem Rennfahrer und langjährigen Motorsportchef auch von Opel, der damals, also das Opel Performance Center, wofür OPC steht, ist ja so ein bisschen sein Baby gewesen. Und die haben das wirklich ernst gemeint. Also damals gab es ja noch, vielleicht kennst du den noch, den Astra OPC Extreme. Das war quasi so eine
Version
von einem DTM-Auto.
Ja, stimmt.
Mit Flügeltüren, wo man mit V8, wo man gesagt hat, den bringen wir jetzt in der Kleinserie. Das haben die ernst gemeint.
Also es gab die Kleinserie tatsächlich auch?
Die sollte also, es geben.
Okay,
also das Auto ist auch fahrbereit, das steht auch noch bei Opel Classic. Und ich stehe da jedes Mal davor und es ist wohl so, die wollten das wirklich in Kleinserie bauen. Mhm. Der hätte 1 Million Euro oder Mark gekostet. Das war gerade so der Übergang, der Währungswechsel. Aber trotzdem, also auf jeden Fall 1 Million in beiden Währungen.
Und dann haben sie 100 Autosammler gefragt,
was
sie
für 1 Million. Ja, das wäre der teuerste Opel aller Zeiten geworden. Und OPC, das war echt, die haben das ernst gemeint. Also der Meriva OPC, den haben die auch irgendwie mit Manuel Reuter auf der Nordschleife abgestimmt und so. Und ich meine, Chapeau, auch so ein Zafira OPC ist...
gar keine Frage. Also...
Ja, wir wollen nicht zu viel vorgreifen, aber ich glaube schon, dass man da vom Future Classic sprechen kann.
Absolut, ja. Absolut, absolut. Also ich würde es nochmal sagen, ich glaube, es gibt keinen auf dem Markt zum Kaufen. Ne? Also auch da, ne? Das sagt ja schon was aus. Deshalb gibt es so wenige, ist nur schwierig, über so ein Auto zu sprechen.
Weil das Problem, warum gibt es so wenige, weil es keiner wollte, ne?
Ja, klar, am Ende ist es so. Ja, und dann haben wir noch einen Dritten im Bunde dabei. Jemand, der wirklich mehr Erfahrung hat als wir alle zusammen, hätte ich fast gesagt.
Gottes Willen.
Jetzt hau mal einen raus. Jetzt hau mal einen raus, Christian.
Ja, also ich bin Christian Steiger. Ich bin gerade als Chefreporter zu Oldtimer-Markt zurückgekehrt tatsächlich, weil das war die Redaktion, die meine erste Autogeschichte gekauft hat, die ich als 17-jähriger Kleinstadtgymnasiast geschrieben habe, vor ziemlich genau 40 Jahren. Das war die erste Station als Jungredakteur Anfang der 90er Jahre von der Tageszeitung kommend. Dann bin ich in die Welt gezogen, weil ich nicht nur über Oldtimer schreiben wollte, sondern auch über Neuwagen, hatte dann eine Reihe von Stationen. Da habe ich die Autos, über die wir jetzt sprechen, tatsächlich im Testfuhrpark als Neuwagen kennengelernt. War auch lange Zeit für eine große schwäbische Automobilzeitschrift tätig und dann für eine große Hamburger Automobilzeitschrift tätig. Die letzten 5 Jahre dann selbstständig, unter anderem auch für Oldtimer Markt. Und freue mich sehr, dass sich da ein Kreis schließt. Die persönlichen Interessen sind leider so vielfältig, dass ich ständig irgendwo in so einer Kaufversuchung bin. Also es gibt in meinem Leben... eine sehr tiefe Reifenspur, die Marke Borgward mit Goliath und Lloyd gezogen hat. Also das sind keine Future Classics, sondern da sprechen wir von den deutschen 50ern und 60ern. Es gibt eine intensive Mercedes-Vorgeschichte. Also ich habe mal nachgezählt. Ich glaube, ich fahre jetzt den 33. oder 34. Das beginnt bei der Heckflosse und zieht sich dann so durch die Jahrzehnte. Es gibt ein großes Herz fürs Skurrile. Es gibt in unserer Familie zum Beispiel einen Chrysler LeBaron V6 Cabriolet in Kokainweiß mit blauem Knautschleder von 1990. Also so skurrilen Kram gibt es auch. Und ich bin eigentlich gar nicht festgelegt. Die US-Cars sprechen mit mir, die Franzosen, die Schweden sprechen mit mir, die Italiener auch. Die Briten sprechen so ein bisschen leiser, muss ich sagen. Aber ansonsten bin ich über die Epochen und über die Nationalitäten sehr leicht entflammbar und freue mich auf viele Erinnerungen oder auf viele Déjà-vus mit Autos, die ich damals tatsächlich gefahren habe. Wie auch den Merriwa OPC, da kam die Erinnerung zurück. Da gab es einen Testwagen, mit dem war ich im Böhmerwald, mit dem war ich in der Gegend von Budweis und habe den so ein bisschen fliegen lassen, damals auf den Landstraßen. Und kann bezeugen, dass das damals durchaus eine fahrdynamische Nummer war. Der hat Spaß gemacht.
Ja, 6-Gang-Schaltung,
Achtung. Absolut.
Ne? Und 180 PS. Und was wiegt so ein Merriwa? 1250 Kilo? Weiß ich nicht. Ja. Habe ich jetzt geschätzt. Ja. Keiner weiß es genau. Das ist jetzt so ein Magic Moment. Also, alle gucken und keiner sagt was, weil das ist nämlich genau so ein Ding bei der American Classic, ich weiß nicht, der Ultramar-Markt. Fakten. Also nicht irgendwas reden, was keiner sicher ist. Das können wir machen, Jens und ich. Da können wir mal einen raushauen und mal schätzen. Bei der Oldtimer-Markt ist es halt so, dass die Dinge, die man nachlesen kann, in der Regel, ich weiß nicht, also ich glaube, euch tut ein Fehler immer weh, ne?
Auf jeden Fall.
Also, ne, wenn so ein Leserbrief kommt, der dann irgendwie erzählt, yo, hier, ich weiß das aber nochmal besser. Das passiert ja, also es gibt ja nun mal auch dann
natürlich
Spezialisten.
Wir sind ja nicht allwissend.
Genau, genau.
Bei euch versendet sich das. Da kann man mal sagen, was hatte der? Ich glaube 180 PS, nimmt euch keiner übel. Wenn wir schreiben würden, wir glauben, der hat 180 PS oder wir würden einen Zahlendreher reinbringen, dann wäre das ein Kompetenzthema, was man uns übel nimmt.
Ja. Ja, zumal es gedruckt ja dann Jahrzehnte in Regalen liegt und immer wieder hervorgezogen wird.
Ja, und ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, weil ich, also wenn man in einem Thema selber tief drinsteckt, so wie ich in dem Thema E500 und mich damit wirklich schon seit Jahrzehnten beschäftige und habe und so weiter, dann kommt ein Artikel über den E500 und du liest ihn ja ganz kritisch. Und du liest ihn kritisch und ich habe das gemacht und danach dachte ich, krass, ich habe nochmal 3 Fakten erfahren, die ich nicht wusste und nochmal 1 oder 2 Fakten bestätigt bekommen, die immer nur diskutiert wurden, ob sie so waren oder so waren. Und das sind so Dinge, das macht für mich halt Oldtimer-Markt aus. Also wenn man es genau wissen will, insbesondere auch zu seinem eigenen Auto, dann seid ihr diejenigen, die zumindest, also wenn da jemand rankommt an die Informationen, dann ihr. Einfach durch das Netzwerk, durch Recherche und durch das, was man eben macht, wenn man ein richtiger Journalist ist. Da fragt man ja nicht Google, weil in Google steht ja auch nur der Quatsch, den andere schreiben. Und von daher ist das echt, es ist ein richtiger Gewinn. Und ich glaube, dass eben dieses Future Classics Format dadurch nochmal einen großen Gewinn hat, weil man vielleicht auch nochmal andere Einblicke hat. Gerade eben, wie du das eben gesagt hast, Christian, mit der Historie, dass man diese Autos als Neuwagen mal getestet hat. Das kann man ja dann wirklich ganz anders darüber erzählen. Ja, finde ich total cool und ich kann das bestätigen, dass Christian dann auch einen starken Nagel im Kopf hat, weil wir sind uns auch im Leben schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Das allererste Mal hatten wir Kontakt, als du einen Bericht gemacht hast über das Thema
Mord im Orient Express.
Über das, ja, fast Mord im Orient Express, stimmt fast, nämlich über die Soko Autoposer. Und da hast du damals einen Bericht gemacht, da haben wir beide gesprochen und es ist schon ein paar Jahre her, es war 2017, glaube ich. Und dann war es so, dass du ich will fast sagen, feuchte Augen bekommen hast, als wir den Termin hatten, wo du den Taunus abgeholt hast, weil der Taunus auch ein Teil deiner Geschichte ist, weil da kam nämlich sofort ein Bild von dir damals als Kind, wie du vor dem Auto stehst, weil dein Vater so ein Auto hatte. Ne?
Ja, das war genau so. Das erste Auto, das ich bewusst wahrgenommen habe, das erste Auto meines Vaters, 12M G13 von 1962, also sogar das Baujahr stimmt.
Ja.
Auch die Farbe hat gestimmt.
Ja.
Und ich hatte so diffuse Kindheitserinnerungen, also zum Beispiel an die runden Aschenbecher im Fond und daran, dass mein Vater immer geschimpft hat, wenn ich dieses Kennzeichen hinten habe schnappen lassen. Das ist ja so federbelastet und deckt den Tankdeckel ab. Und ich durfte diese Erinnerungen aufarbeiten bei einem Fototermin. Wir haben ja damit in der Reihe Duell eine Geschichte mit einem DKW Junior Deluxe zusammen produziert im späten Herbst. Freilichtmuseum Kiekeberg in dieser 50er Jahre Wohnstraße. Das war also eine komplette Zeitreise. toll. Und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, was es für absolut unterschätzte Autos gibt, weil dieser 12M hat ja überhaupt keine Lobby, nee, und ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen, Weltkugeltaunus, und danach interessiert keinen. Und da kann man sich ja wirklich für kleines Geld ein exzellentes Auto und eine super Zeitkapsel kaufen. Also die Chancen beginnen ja auch bei den 50er-Jahre-Autos, die jetzt jüngere Leute nicht mehr ansprechen, und die enden, und das ist ja wirklich das Faszinierende, bei den jungen Klassikern der 2000er-Jahre. Und da hört die Versuchung natürlich nicht auf.
Das ist so, ja, das ist so. Und ich finde, das ist immer eigentlich der schönste Moment, für mich auch oftmals übrigens in der Vorbereitung zu dem Thema Future Classics Podcast so gewesen, dass erstmal denkst du so, oh, jetzt musst du dich damit beschäftigen, und plötzlich beschäftigst du dich und denkst, eieiei, also dann gab es ja viele Motorisierungen und ja, das war schon ganz cool und das ist gut und dies ist gut, und irgendwie fängst du dann an zu gucken, wie so der Markt ist, merkst dann, ah Mist, hätte ich mal schon vorher merken sollen, ja, weil selbst Autos, die irgendwie noch total präsent sind, wie, keine Ahnung, Golf 4 zum Beispiel, das ist schon schwierig, da was zu finden. Das ist ja nicht so, dass man da sagt, ja, kein Problem, kannst ja noch aussuchen, Motorisierung, Zustand und so. Nee, Pustekuchen. Ja. Und eigentlich sind das ja Autos unserer Gegenwart. Ja, etwas, was kam und wieder geht, wo du sagst, ach, hat eigentlich kaum Ecken und Kanten, und irgendwie werden die Autos ja auch alle besser. Hast du wieder vergessen. So. Und auf einmal, dieser Moment zu sagen, wann hat das aufgehört mit zum Beispiel in diesem Fall Golf 4, keine Ahnung, vor 20 Jahren. Ne? Bis wann wurde gebaut? 2003, 2004 oder so?
2003. So.
Ja,
2003.
So. Genau. So, und schon merkst du, es ist wieder 22 Jahre her, selbst die letzten sind jetzt 22 Jahre alt. Wo sind sie denn alle?
Ja. Und das fasziniert mich immer zu sehen, die Geschichte ist ja nie auserzählt. Es gab ja eine Zeit, da wurde man schief angeguckt, wenn man einen Nachkriegsklassiker fuhr.
Ja.
Oder ein Auto mit selbsttragender Karosserie. Und dann war man irgendwann mal der Überzeugung, das war meine Zeit als Jungredakteur bei Oldtimer Markt, man war der Überzeugung, dass ein Auto mit Kunststoffstoßstangen niemals ein Klassiker sein kann.
Ja.
Und wir haben diskutiert beispielsweise, ob ein VW Golf 1, der kein GTI und kein Cabriolet ist, jemals Klassiker werden kann. Mhm. Und sind zum Schluss gekommen, never. Und vor ein paar Jahren noch waren wir alle davon überzeugt, dass ein Mercedes W210 wegen der Rostproblematik niemals ein Klassiker werden kann. Und gerade die junge Szene stimmt da einfach mit den Füßen oder mit den Reifen ab und schafft da ganz eigene Fakten. Und das ist für mich das wirklich Faszinierende. Die Geschichte hört nicht auf. Du denkst dir immer, wann ist die Leidenschaft zu Ende? Wann spricht ein Auto emotional nicht mehr an? Und dann gibt es noch eine Schleife.
Ist
und
so.
Und das ist eigentlich das Coole an diesem Thema.
Was ich da auch faszinierend finde, ist, dass ich merke, wie die... Also ich sagte gerade, meinen Land Cruiser, den musste man mit dem Knarrenkasten auslesen. Und die Jungen, die ja Digital Natives sind, die gehen da auch ganz anders ran. Die haben natürlich eine Diagnosesoftware sich für ihr Fahrzeug auf ihr Handy geladen. Und natürlich wissen die, wo die OBD-Schnittstelle ist. Richtig. Und natürlich kennen die dann auch die Fehlercodes. Das heißt, die haben da auch, wo ich vielleicht, bin jetzt 57 knapp, wo ich da schon so ein bisschen Berührungsängste habe, haben die das überhaupt nicht. Und die gehen da ganz anders ran. Und das ist für mich auch eine spannende Sache, da tiefer jetzt einzusteigen.
Stimmt. Ist ein gutes Beispiel übrigens, weil ich das auch merke. Ich bin doch so die Generation, die, bei ein paar Sachen weißt du halt, keine Ahnung, das ist entweder Sprit oder Zündung oder dies oder das oder jenes. Dann ist der zweite Schritt für mich tatsächlich, dass ich immer das Internet bemühe, weil ich das Gefühl habe, irgendeiner muss den Fehler ja schon mal gehabt haben. Ne? Aber klar, heute ist das professionell alles möglich, du kannst es auslesen, sagt dir auch nicht immer nur die Wahrheit, ne? Aber je neuer die Autos werden, desto besser. Und dann ist es ja wirklich so, dass du eigentlich nur noch gucken musst, dass du so gute Ersatzteile wie möglich bekommst. Das ist ja immer so ein bisschen die Achillesferse heutzutage, weil du bekommst alles in 1000 Qualitäten, selten ist es gut, ne? Und dann hast du, klar, das ist ein typisches Future Classics Phänomen, ja auch noch so ein paar Sünden. So. Also ich weiß ja nicht, der Mensch, der irgendwann mal Softlack erfunden hat oder zumindest mal das Rezept dafür angemischt hat, keine Ahnung, ich will keine Firma mit 4 Buchstaben nennen, aber es wird wahrscheinlich so sein. Der wird ja dann auch irgendwann gemerkt haben, so, ah ja, okay, das war eigentlich ein guter Gedanke, aber das hält halt keine 30 Jahre.
Es ist ja auch logisch, dass sich das Thema Klassiker immer weiter bewegt, weil ja immer wieder eine Generation nachkommt, für die Autos hat, die für sie rollende Erinnerungszimmer sind. Ja, das klar. Sind jetzt einfach diejenigen, die jetzt Mitte 30 sind, auf die 40 zugehen, so wie ich, und halt sich erinnern, wie sie auf dem poppigen Sitzmuster eines Twingo groß geworden sind und damit halt einfach was verbinden.
Genau.
Oder eben von einem 640i E63 träumen, weil sie den cool fanden, als sie damals in Autozeitschriften geblättert haben. Also das Spiel, das dreht sich ja immer weiter. So.
Ist so, ja, genau. Deshalb ist der Gag ja mittlerweile, dass eigentlich, wir reden da ja auch oft drüber, dass Jens beschreibt das ja immer so schön, dass die Autos haben halt den Wert, den jemand bereit ist, natürlich dafür auszugeben. Und das ist unabhängig von ihrem Neupreis, und sondern abhängig von Zustand natürlich. Aber das macht halt so, ja, bei Klassikern Autos, die das Zehnfache gekostet haben von einem anderen Auto, genauso alt sind, gleiche Laufleistungen haben, aber das gleiche Kosten. Ne? So, und das finde ich jetzt halt eine spannende Geschichte, weil ja, man hat halt eine riesen Auswahl eigentlich. Und es kommt, wie du schon gesagt hast, Christian, es kommt immer was dazu. Ne? Es ist immer weit, das ist eine Endlosschleife. Und ich begeister mich halt auch, und das kann man ja auch heutzutage eigentlich, wenn du dir Neufahrzeuge anguckst und sagst, das könnte mal ein Klassiker werden, weil die meisten eben nicht. So, und das ist jetzt vielleicht auch vorausgegriffen und Quatsch, vielleicht ist auch nur ein Vorurteil, aber dadurch, dass dass Motorisierung auch durch Elektromobilität sehr viel vergleichbarer werden und es nicht mehr diese herausragenden Themen gibt, wie dass du bei einem BMW über den ETA sprechen kannst oder dass du bei einem VW von diesem, ich sag mal, ja, speziellen Motorisierung wie ein V5 oder so sprechen kannst oder auch V6 Maschinen in Mittelklasse beziehungsweise teilweise Kompaktklasse-Fahrzeugen, ja, wo du heute sagst, da gibt es halt nicht mehr. Da baut kein Mensch. Du baust eher einen Vierzylinder in eine Oberklasse-Limousine ein, als umgekehrt. Und das sind halt die Dinge, bei denen du merkst, Mist, das hat man ja damals nicht geahnt, dass das mal ein Klassiker wird, wenn man dachte, es geht einfach immer nur weiter und es geht weiter und es geht weiter. Ne? Ja, und wenn man das rausschmecken kann, und das ist ja das, was viele uns auch widerspiegeln, wenn die dann plötzlich erzählen, ey, weißt du, wie gut das fährt? Ja, weißt du, wie gut du plötzlich dich in so einen, keine Ahnung, auch so einen Volvo setzt, den Jens jetzt gerade bekommen hat, hier den goldenen, den S60.
S60 mit T5.
Mit dem T5-Motor da drin.
Weißt du, was der übrigens hat? Der hat ein so geiles Feature, das Volvo ruckzuck wieder aus dem Programm genommen hat. Und zwar, der hat einen Navigationsbildschirm, der ausfährt, das machen wir mit Filmbrett.
Ja.
Und die Bedienung dafür ist ein Joystick mit zwei kleinen Tasten im Lenkrad. Mhm. Von hinten, die du nicht siehst.
Erinnere ich gut. Mhm. Erinnere ich gut.
Und das funktioniert dermaßen geil. Ich hatte mal einen V70R, ja, der das auch hatte. Und das hast du zwei, drei Mal geübt. Und dann kannst du mit den zwei Fingern dieses Navi bedienen. Mega. Und das hat man plötzlich wieder gelassen. Das war so geil. Das war das geilste Feature an diesem Lenkrad.
Ich erinnere mich, S60 Allrad Präsentation Nordkapfahrt 2004. Da bin ich da mit so einem S60 Vollausstatter irgendwie durchs weiße Rauschen gefahren. Das ist unglaublich, dass das so lange her ist. Aber ich habe noch einen Aspekt natürlich, der für dieses Thema junge Klassiker unglaublich spricht. Wenn ich heute Anfang, Mitte 20 bin und ein Auto brauche, war es ja im Grunde noch nie so vernünftig wie heute, sich einen jungen Klassiker zu kaufen. Wenn ich mir anschaue, was kriege ich für 10.000 oder 15.000 Euro auf dem Gebrauchtwagenmarkt?
Ja.
Da bin ich ziemlich alleingelassen und kriege ziemlich viel Scheiß zu kaufen.
Ja.
Und auf der anderen Seite kann ich mir 5.000, 6.000 Euro in die Hand nehmen und bekommen, natürlich im Bereich junge Brot- und Butter-Klassiker, sehr, sehr anständige Autos. Also wir sprechen über Golf 4, wir sprechen über Mercedes C-Klasse W202 und da kriege ich ein richtig seriöses Auto.
Das Thema hatten wir letztens zu Hause. Mein großer Sohn ist jetzt nach Kanada, der wird jetzt 17. Wenn der wiederkommt, kann der anfangen mit begleitendem Fahren. Ja?
Ja.
Und ich habe den SLK, den weißen, gekauft. Mhm. So ein SLK für 3.900 Euro, da ist ein bisschen Geld reingeflossen. Der steht jetzt top da. Und da habe ich echt gesagt, eigentlich ist das schon ein mega geiles Auto, um Autofahren zu lernen.
Ja.
Ein 200er Handschalter ohne große Extras. Macht Spaß, ist gleichzeitig ein Cabriolet, hat ABS, hat rundherum Airbags, tralala, tralala. Für ganz kleines Geld.
Ja.
Für ganz kleines Geld.
Auch in der Langzeitbetrachtung. Ja, ja. Also meine Frau hat einen Volvo C30 von 2008. Der
kam die finde ich ganz cool.
Als gebrauchter, als aus fremder Hand. Nein, C30 1.6, aber ganz gute Ausstattung. Den haben wir aus der beheizten Garage von einer Rentnerin geholt.
Das war ein Ford-Motor, ne? Der 1.6.
Das ist der Ford-Motor, das ist der Focus-Motor. Und der läuft jetzt im 8. Jahr bei uns in der Familie. Wenn ich die Betriebskosten dieses Autos, das ist ja unheimlich gut altert, der rostet nicht, der geht nicht kaputt, der hat praktisch keinen Wertverlust. Also wahrscheinlich ist es, einen Peugeot-Motorroller zu betreiben, wäre wahrscheinlich teurer als dieser Volvo C30. Ja. Das ist ein absolutes Phänomen und trotzdem bin ich mit diesem jetzt fast 20 Jahre alten Auto immer noch eigentlich gut angezogen und stilvoll unterwegs.
Total, ja, hast recht.
Also das allein mit der fliegenden Mittelkonsole.
Ja, genial. Ja, und dieses gebürstete Aluminium. Und das ist wirklich...
Auch die Qualität ist geil.
Man stelle mal daneben irgendwie einen gleich alten Polo, der wirkt dann irgendwann piffig. Aber dieser C30 ist immer noch ein Statement in seiner Nische.
Ja, ich mag den formal auch. Und das gehört aber leider auch zu den Autos, bei denen ich es zu spät begriffen habe. Ne? Mhm. Also das sind so Autos, die gibt es in dem Moment. Dann denkst du, ja, weiß nicht so richtig. Nee, weiß nicht. Vorne ist der zu doll typisch Volvo. Hinten ist der dann zu innovativ. Und heute sagst du, nee, genau richtig so, wie er ist, weil er hat damals schon ein bisschen polarisiert und herausgestochen und das ist jetzt ein richtig cooles Auto. Ja. Und er ist zeitlos. Wenn du den jemandem zeigst, so von außen, ist echt schwer, die Epoche richtig zuzuordnen, so, weil er so eigenständig ist.
Ne? Oft auch ein Glück, wenn ein Auto keinen Nachfolger hat,
ja,
weil dann altert es natürlich besser, weil man hält einfach an einem guten Entwurf fest und behält den. Und das Auto wirkt nie billig oder nie als Behelf, sondern gleitet dann gewissermaßen souverän ins Youngtimer und Sammleralter über. Also solche Glücksfälle gibt es ja tatsächlich auch heute noch. Und sag mal, für vierstelliges Geld, die Kiste war nicht teuer.
Das ist, das glaube ich, ist eigentlich noch ein ganz interessanter Aspekt, der mir jetzt schon mehrfach untergekommen ist. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem langjährigen Saab-Händler im Allgäu, der ist ziemlich bekannt, telefoniert, der früher Saab 95, 96, 99, 900 restauriert hat. Das ist mittlerweile nicht mehr sein Geschäft. Sein Geschäft ist jetzt, dass er für, damit er seine Werkstatt und seine Werkstattcrew auslasten kann, dass er für 1500 Euro Saab 93, Saab 95 etc. kauft.
Ja.
Dann repariert er die komplett durch, also wirklich eine Kernsanierung, würde ich es mal nennen, keine Restaurierung. Er ist sogar so weit, dass er mit seinem Sohn, die Diesel haben ein Steuergeräteproblem. Mhm. Das hat er, ist sein Sohn extra nach Schweden gereist und hat noch irgendwie einen Motorenentwickler aufgetan. Sie haben also ein neues Steuergerät konfiguriert, das es natürlich logischerweise nicht mehr gibt. Und diese Autos verkauft er dann für einen etwas fünfstelligen Betrag, also etwas über fünfstelligen Betrag, an Leute, die einfach sagen, erstens mal ist das ein angemessener Betrag, was kriegt man sonst für, sagen wir mal, 10.000 Euro, eine Mobilitätsgehhilfe wie so dieser Mitsubishi, dessen Name mir überhaupt gerade nicht präsent ist, also so eine kleine Kiste.
Space Star,
ja.
Der kostet auch keine 10 mehr, der kostet mittlerweile auch 15.
Oder 15 sogar,
ja. Der ist so teuer
geworden. Hast du dir mal vorsorglich einkonfiguriert.
Und dann hast du eben halt ein ordentliches, schnelles Auto, das geräumig ist, komfortabel, das all das hat, was man eigentlich zum Fahren braucht, das dich nicht tot piepst und bevormundet, und ich glaube, dass das ganz viele Leute wollen, und deswegen halte ich da auch Future Classics, also da sehe ich eben auch einen Aspekt dieser Thematik.
Das ist ja immer mein Lieblingsthema, auch wenn wir uns unterhalten bei 2 aus 11, Fragen, Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat, was die ganzen Autos heute alles können und wollen und sollen, und die können halt nur das, die fahren auch in den SLK, weißt du, in den SLK habe ich ein Mercedes-Radio reingebaut, das ist restauriert, ein MB10, da ist ein Bluetooth-Chip drin, das streamt jetzt meine Musik, ist freisprechend, ist alles integriert. Ich stelle einfach in den Aschenbecher mein iPhone, habe da ein Navi und das war's, fertig, aus. Mehr brauche ich ja auch eigentlich gar nicht. Ich brauche ja nicht einen 27-Zoll Bildschirm in dem Auto, das interessiert mich überhaupt nicht. Ne? So.
Generell, also ich denke manchmal, wenn in 50 oder 100 Jahren, wenn das Thema Verbrenner wirklich ein abgeschlossenes sein sollte, die Historiker den Zeitpunkt definieren sollen, was war das goldene Zeitalter oder der Höhepunkt der Verbrennermobilität, dann wird man wahrscheinlich zum Schluss kommen, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, Autos mit relativ wenig Elektronik, guter Konservierung, effizienten Motoren, Sicherheitssystemen, Komfort, Agilität, tollem Handling. Danach kommt ja eigentlich nicht mehr so schrecklich viel.
Nee. Ja, zum Thema, da kommt nicht mehr viel. Gerade, wo du den SLK erwähnst, ist ja auch noch ein Punkt, dass viele Fahrzeugtypen in der Nische die letzten Jahre verschwunden sind, keine Nachfolger bekommen haben. Es gibt kein SLK mehr.
Ja.
Ihr hattet das neulich, es gibt kein S-Klasse-Profil mehr. Wir haben jetzt auch in der Vorbereitung festgestellt, es gibt keinen BMW 6er mehr. Es gibt so viele Autos in der Nische, die auch für Autofaszination stehen, sind die letzten Jahre aus dem Portfolio gestrichen worden bei den Herstellern. Und das macht natürlich die Skaba als Future Classics umso begehrenswerter. Und die Autos sind, die es so nicht mehr gibt.
Und pragmatisch betrachtet, es gibt keine Kleinwagen mehr heute auf dem Neuwagenmarkt. Also so ein Twingo ist ja auch, jetzt mal abgesehen davon, dass er stylisch und historisch interessant und selten ist, einfach eine intelligente Antwort auf die Frage, wie stelle ich mich in puncto urbane Mobilität auf?
Ja. Und dazu, das ist vielleicht ganz interessant in dem Zusammenhang. Also ich gehe davon aus, dass Smart wieder einen 4-2 bringen wird. Und trotzdem ist ja die Frage, ist so ein Auto dann noch erfolgreich, wenn man so ein Konzept über eine gewisse Zeit hat auslaufen lassen und man startet wieder damit. Was ich damit sagen will ist, es gab schon mal eine Zeit, in der Roadster tot waren. Ja, britische Roadster gab es und es gab eine Zeit, in der waren Roadster tot. Das Kapitel wurde wieder auferlebt Ende der 80er Jahre durch den Mazda MX-5. Mhm. Nichts anderes, das ist die Geschichte dazu. Der hat angefangen und es sind alle nachgezogen und da gibt es ganz viele Autos. Jetzt ist das Thema wieder am Fallen. Und der richtige Zeitpunkt, es zu bringen, entscheidet wirklich über den Erfolg eines Automobils oder eben nicht. Wenn die Menschen sich alle daran gewöhnt haben, dass sie auch mit einem 3,90 Meter Auto gut klarkommen oder mit einem 4,20 Meter, abgesehen von 3,90 Meter gibt es auch schon fast nicht mehr. Also die Autos werden ja alle wahnsinnig groß. Ja. Ist halt die Frage, ob man wieder so ein Auto bringt, ob die Menschen dann sagen, okay, ich kaufe mir jetzt wieder ein Smart 4-2, voll elektrisch für Preis X, also wahrscheinlich eine 3 vorne und dann irgendwas dahinter. Was ja dann auch nicht weit weg ist von einem größeren Auto. Das war aber beim alten Smart ja gefühlt auch so, ne? Also,
ich hatte den ersten Smart damals. Mhm. Dann habe ich ja im Smart Center in Köln-Godorf, das war noch gar nicht ganz fertig gebaut, da musste ich mir eine Holzbohle laufen, um in den Eingang reinzukommen, um dann da drin meinen Kaufvertrag zu unterschreiben. Und dann wurde der geliefert im Oktober 1998, der Smart Limited 1. Mhm. Ja? Und der hat gekostet 19.900 D-Mark plus die ganzen Extras, die ich noch gekauft habe. Und da haben viele gelacht, aber bist du nicht ganz dicht für so einen Platz. Der war ja nicht billig.
Ja.
Der Smart war nie billig.
Nee.
Und trotzdem war es ein Erfolg.
Die waren ja damals, die hatten doch immer diese Türme, wo die Autos dann
waren, genau.
Die Smarts. Ne? Da haben wir gesagt, das ist der Smart-Automat.
Da musst du aber eine Menge Geld reinwerfen. Da stehst du aber den ganzen Tag, wenn du das mit Coins machst.
Der Smart-Turm war doch der Hammer, oder?
Ja.
Ach, was eine schöne Zeit.
Ja, gibt es noch. In Hamburg steht er noch. Der ist ja abgebaut mittlerweile am Friedrich-Ebert.
Wenn man überlegt, jetzt wir reden darüber, und es ist 27 Jahre her.
Total, das heißt, krass.
Der Limited 1, der kriegt in 3 Jahren ein H-Kennzeichen.
Aber auch da, also ich meine, man kann ein Buch drüber schreiben, gibt es schon. Wenn man sich mit dem Smart beschäftigt, wann hat das angefangen, dass man darüber berichtet hat? Ja, also Christian, du kannst dich daran erinnern, das war irgendwie Ende der 80er, Anfang
das
der
90er. Das Swatch-Auto.
Genau.
Ja, das Vesper-Wegel.
Genau, das Vesper-Wegel und das Swatch-Auto.
Und das ging immer hin und her. Bimmel, Bammel, Bimmel, Bammel, kommt das nicht? Ja, vielleicht, wer ist noch dabei? Hayek steigt aus, Mercedes steigt ein, dies, das, jenes.
Und MCC Smart.
Genau.
Ich weiß noch, 94 die Diskussion, die haben wir damals auch in Oldtimer Markt geführt, im Hinblick auf die Isetta. Darf man mit dem Smart querparken?
Ja.
Damals, das war ja diese Phase, da war für ein paar Jahre der große Dr. Paul Simser, Oldtimer Markt Autor und Mitarbeiter. Ich erinnere mich noch, der hatte ja eine sehr dezidierte Meinung zu den Dingen. Jahrgang 23, er sagt immer, das Quatschauto. Das Quatschauto wird sich niemals durchsetzen. Und es ist tatsächlich unglaublich, dass es so lange her ist. Ja. Also der erste Smart damals im Testwagenfuhrpark, der übrigens unglaublich untersteuern konnte. Also ich hatte da so ein Erlebnis in einer schnellen Kurve da in Stuttgart. Das ist ja 98, ja, tatsächlich. Ja.
Wahnsinn. Ja, in einer schnellen Kurve ist auch so schön beschrieben.
Weil
wenn du das so erzählst, dann weiß man nicht, ob das Auto wirklich schuld war. Ja,
man wollte natürlich schon wissen, wo der Grenzbereich anfängt. Ja.
Mit 135er Reifen vorne und 175er.
Ja, sicher.
Hinten.
Und dann, ja klar. Also das war schon so ein bisschen, Zoll. Konnte schon so ein bisschen heikel sein.
Ja, aber guck mal,
hattest du einen Helm auf.
Nee, ich hatte keinen. Ich
hatte hast du davor gestanden? 15 Zoll, seid ihr wahnsinnig, so groß.
Ja, ja.
15 Zoll, das hatte die Kappfelge für einen Golf GTI gerade mal.
Ja, man darf das nicht vergessen, 15 ja, Zoll in der Kompaktklasse kam damals mit dem Golf 4 auf. Vorher hat man ja irgendwie 13 und 14 Zoll gefahren.
Ja, ja.
Und beim Golf 4 dachte man, meine Güte, was hat der für Radkästen, was hat der für riesige Reifen?
Das ist so lustig, immer wenn ich den Twingo jetzt gepostet habe, permanent Leute geschrieben, wie schmal die Reifen sind. Bild von hinten,
ja, ja.
145er sind, das sind 13 Zoll, natürlich nicht schmal,
ja.
40 aber gut.
Ja gut, das macht ja auch Sinn, also ich meine, das ist ja nicht so, dass breite Reifen immer Sinn machen, die machen Sinn bei einem schnellen Auto, aber bei einem Twingo ist das gerade okay mit den 145ern. Ja.
Ne? Ein Schulkamerad von mir hat, glaube ich, dasselbe probiert wie du, als er sich nebenher am Wochenende mit Pizzaausfahren Geld verdient hat und der Smart ist dann irgendwie aber ein paar Terrassen tiefer in irgendeinem Wingert gelandet.
Ja, also und jetzt kommt's. Und jetzt kommt's. So wurde die Calzone erfunden. Ja, davor gab es sie gar nicht. Der Fahrer hieß Calzone.
Ja, und plötzlich
und seitdem gibt es das bei fast jeder Pizzeria.
Hier lernt ihr Sachen.
Aber hier schalten plötzlich 4000 Italiener ab. Und
so. Aber gibt es eine Szene für frühe Smart? Was würde jetzt passieren, Jens? Du kriegst einen 98er oder 99er Smart in Top-Originalzustand hier in die Garage 11. Würde da jemand drauf zucken und
ganz sicher.
Ja,
ganz klar.
Also ein Kumpel,
es gibt die Autos nicht, das ist das Problem.
Das ist das Problem, genau. Es gibt, genau.
Also ein Kumpel von mir, und da bin ich immer noch dran, und der will endlich mit dem Kontakt aufnehmen, erzählt mir von einem, der angeblich sogar ein Smart-Automat abgebaut und sich im eigenen Garten hingestellt hat.
Glaube ich sofort.
Wir sind da dran bei Ultima Markt und ich hoffe, dass ich den Kontakt herstellen kann. Darüber werden wir berichten.
Glaube ich sofort.
Und den findet man doch über Google Maps.
Ja, nee, ich glaube sogar, dass nach dem Podcast wird man uns sagen, wer und wo das ist. Weil ich habe auch, als wir mal das erste Mal über Smart gesprochen haben im Podcast im 2 aus 11, hat mir auch jemand ein Bild geschickt von so einem Smart-Liebhaber, gefilmt von einer anderen Straßenseite, wo du da stehst und denkst, ach du Scheiße, was ist bei dem denn ausgebrochen? Ne? Weil da alles steht. Da steht alles. Und ich habe neulich, wo war ich da unterwegs? Auch in the middle of nowhere. Bin sonst noch nie lang gefahren. Da war plötzlich auch so ein Hof voll mit alten Smart. Und das sind ja die Menschen, die dann eben die ganzen Teile wieder weiterverwerten, logischerweise. Weil das ist ja eigentlich der Gag. Bis auf ein paar ganz kleine Sachen kannst du bei dem Auto ja alles ohne weiteres reparieren. Der Motor ist nicht komplex. Ja, er ist ein Turbomotor und da die typischen Dinge, die halt kaputt gehen, weil da halt Bewegung und Temperatur drin ist. Aber kannst du alles reparieren. So. Und das wird auch gemacht. So, man muss nur, eigentlich wahrscheinlich wird es so sein, dass die Frage stelle ich mir ja auch, wann Jens mal so ein End-90er-Jahre-Smart hier hat. Und da ist halt echt die Frage, findet man noch ein Top-Original oder ist es ein komplett restaurierter? Und das wird nämlich das Spannende.
Ich träume von dem silberne Zelle, schwarze Panels, innen drin Apfelgrün, den sich die Dame mal gekauft hat, um einkaufen zu fahren, hat es aber nie getan. Er ist irgendwie 23.000 Kilometer gelaufen, ist immer im Service gewesen und von dem Auto träume ich so.
Du lachst. Du lachst. Ich habe so ein Auto, gesehen. Das ist aber jetzt auch schon wieder 2-3 Jahre her. Der hatte auch deutlich unter 100 gelaufen und war genau so eine Konstellation, so wie du sie gerade beschrieben hast. Und der war aber auch schnell weg und auch nicht ganz billig. Also er kostete 2,8 oder so. Das ist jetzt auch nicht viel Geld.
Nee.
Das ist auch nicht viel Geld. Ist aber für einen alten Smart viel, weil für 2,8 hast du einen neueren gekriegt und. Und eins muss man ja schon sagen. Je neuer die sind, desto besser fahren die.
Genau, neuesten Stichwort. Wir hören jetzt hier mal mit 2 aus 11 auf und gehen über und nehmen noch ein paar Folgen auf für die neuen Future Classics.
Ja, das ist jetzt ein ziemlich abruptes Ende, würde ich behaupten.
Ganz brutal.
Das ist so ein,
weil ich sehe Lukas, Lukas hat mir irgendwie vorhin erzählt, er sieht sich heute Abend noch irgendwo im Rheingau sitzen.
Ich wollte da mit dir auf den Rave gehen.
Nee, das ist mit Frank.
Ich habe nur ein Bett im Auto. Haha, komisch, keiner lacht. Naja, Wenn ihr den Podcast hört, bin ich wieder zu Hause und habe es auch hoffentlich geschafft, den zu schneiden. Ich glaube, ich muss den tatsächlich morgen dort schneiden.
Wird nichts geschnitten, wird einfach gesendet, wie immer.
Ja, ja, ist richtig, aber schneiden muss man das halt trotzdem, weil da gibt es ja ein Intro und
das und jenes.
Ja, wie so ein Film früher. Klack, klack mit der Schere und dann so.
Cutter.
Ja, genau. Genau, so hießen die, Cutter. Ja, können wir machen und wie schon gesagt, fangt an mit uns zu kommunizieren darüber, was ihr der Meinung seid, was ein Future Classic ist. Ich bin echt als ich mich nochmal damit beschäftigt habe, weil ich nochmal eine Liste erstellt habe mit den bisherigen Folgen, war ich selber ehrlich gesagt überrascht und konnte mich an ein paar Dinge nicht erinnern und habe da aber auch noch eine Idee zu, die erzähle ich irgendwann später. Also bleibt gespannt.
Wir sollten vielleicht noch sagen, wann es losgeht.
Bald.
Ach so, ja, das wisst ihr besser als wir.
Also Anfang Oktober wird es losgehen und wie gehabt, wie es früher war, jeden Dienstag neu.
Oder wie wir sagen, nach der Sommerpause.
Genau.
Genau, Endless Summer.
Indian Summer, Frank, wir hier Indian Spirit, das war's.
Genau, ne? Indian Spirit.
Frank, wow, ciao.
Mach's gut. Ja, tschüss, bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.